herzlich willkommen bei unserem Podcast Hauptsache was mit Politik. Wir haben festgestellt, wir sind schon bei Folge 46 und mein Name ist Johanna Ilgner und ich begrüße nochmal ganz herzlich auch unseren Co-Moderator, den Fabian Hauen. Und wir werden heute wie immer zu spannenden Professionals aus der Politik- und Kommunikationsbranche sprechen. Wir sprechen darüber, wie der Berufseinstieg war, was so die alltägliche Arbeit auch ausmacht und wo es eventuell auch noch hingeht. Und ja, nochmal ein ganz herzliches Willkommen, wie gesagt, an Fabian.
Ja, hallo, liebe Johanna. Ich freue mich sehr, dass wir wieder eine Folge zusammen machen und hallo auch an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ja, ganz besonders freue ich mich auf eine spannende neue Folge mit unserem heutigen Gast. Und zwar haben wir Mary Dellenbow-Losse zu Gast hier bei uns. Sie ist Geschäftsführerin von Urban Policy. Hallo, liebe Mary.
Ja, hallo, freue mich hier zu sein.
Ja, aber bevor wir könnten dich jetzt hier natürlich auch breit vorstellen, aber bevor wir was Falsches sagen, erzähl doch mal am besten gleich selbst, was du genau machst und was das eigentlich mit Politik am Ende dann zu tun hat.
Oh ja, das ist eine spannende Geschichte. Tatsächlich, also ich habe 3 Abschlüsse in 3 unterschiedliche Fächer. Also im Bachelor, also ich komme aus den USA. Und bin seit 18 Jahre dieses Jahr in Deutschland. Und in meinem Bachelor habe ich tatsächlich einen Abschluss in Forstwissenschaft. Oh. Bin Försterin. Und dann bin ich dann nach Deutschland gezogen und habe Landschaftsarchitektur studiert, also Fachrichtung 2. Und am Ende habe ich dann doch promoviert nach 2 ganz pragmatische, praktische Abschlüsse. Und zwar in der Humangeografie. Und heutzutage arbeite ich in der Stadtentwicklungspolitik. Und da ist es dann gleich im Namen, also Politik. Also ich arbeite dann für Kommunen, Länder und der Bund und aber auch der EU zum Themen der Gendergerechtigkeit, Inklusion und Diversität in Stadtentwicklung.
Und brauchst du manchmal noch deine Inhalte von ganz am Anfang? Also tatsächlich ist es, glaube ich, auf jeden Fall eine spannende Entwicklung von der Försterin oder von der Forstwissenschaftlerin quasi.
Also tatsächlich, also wenn wir über Nachhaltigkeit nachdenken, also es geht um alles, was Ökonomisches, Ökologisches und Soziales ist. Und ich glaube, aus diesem Werdegang kann ich dann halt sehr gut dann halt ökologisch und sozial dann auch bedienen. Und das Wirtschaftliche habe ich auch als Geschäftsführerin auch ein bisschen auf dem Kasten.
Okay. Was unsere Hörerinnen und Hörer, also wir haben ja auch viele Berufseinsteiger und Einsteigerinnen, die hier zuhören, natürlich immer interessiert. Ja, hattest du im Studium schon einen konkreten Berufswunsch? Also war das wirklich die Försterin oder kam das eher so en passant?
Es ist echt interessant. Also ich hatte auch selber als Berufseinsteigerin ein Mentoring-Programm gehabt für Frauen in die Naturwissenschaften. Und da hat eine meiner Mentorinnen gesagt, also vom hinten geguckt, also von da, wo man jetzt ist als so Professional, dann sieht die Kurve total glatt aus. Aber so, wenn wir dann halt als Menschen, die dann halt schon im Arbeitsleben stehen, dann zurückblicken, eigentlich waren das so ein langes Zickzack, aber sieht so glatt aus von außen. Sage ich mal so. Ne? Also es sieht aus, als wäre ich dann halt immer Geschäftsführerin und ich wäre schon immer selbstständig. Und tatsächlich, also da waren dann ganz viele unterschiedliche Stationen und ich dachte immer, ich würde an der Uni arbeiten, weil ich so eine, sage ich mal in Anführungsstriche, komische Werdegang habe, die ist so krumm und schief und das kann doch nirgendwo passen. Und das passt
nur in der Wissenschaft.
Das passt nur in die Wissenschaft, genau. Und aus mir wird nie was mit 3 Abschlüsse. Und tatsächlich ist es so, ich darf es auch ankündigen, dass ich tatsächlich gerade eine Gastprofessur an der Uni Kassel angenommen habe, jetzt neben meiner freiberuflichen Tätigkeit. Also ich habe ein Büro mit inzwischen 5 Mitarbeitenden. Und das heißt, also ich mache jetzt nicht nur nichts, sondern tatsächlich alles.
Ja, herzlichen Glückwunsch, ist ja total spannend. Dann können sich die Kasseler Studis ja schon mal auf dich freuen. ich fand es gerade ganz interessant, du hast es gerade so beiläufig erwähnt mit dem Mentoring-Programm. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was dazu sagen, weil gerade vielleicht auch für Frauen so in der eigenen Entwicklung oder auch in Richtung Berufseinstieg und so weiter. Wie war das denn für dich mit dem Mentoring-Programm? Also vielleicht einfach, ne, warum hast du das gemacht und was hat es dir vielleicht dann auch gebracht so für deine berufliche Zukunft?
Also tatsächlich, also Mentoring im Allgemeinen hat in meinem beruflichen Werdegang immer eine große Rolle gespielt. Also von der Forstwissenschaft, also tatsächlich, ich war die einzige Frau mit 40 Männern in dem Studiengang und mein männlichen Prof hat mich dann auch stark unterstützt und mich sehr in meine so Selbstverwirklichung dann unterstützt als die einzige Frau und hat mich immer Rückendeckung gegeben und also das, ihm ist viel zu gedanken, also genau, und auch, ja, also in dem Doktorarbeitszeit, da hatte ich eben dieses Mentoring und das war ein Programm, die von der Humboldt-Uni, wo ich promoviert habe, angeboten wurde und also das war extrem wertvoll, überhaupt dann auch so diesen bisschen so Berufsperspektive zu geben, auszuhören, ein bisschen über Selbstmanagement, Time Management, wie mache ich dann Sachen? Und dann später, als ich gegründet habe, 2016, habe ich dann relativ viele Kurse gemacht an der Gründerinnenzentrale hier in Berlin. Das ist ein subventioniertes Programm für Gründerinnen, also weibliche Entrepreneurs, die alles anbieten, also von was ist mit deutscher Steuerrecht bis hin zur wie vermarkte ich mich, bis Preisgestaltung, all diesen Themen, die helfen einem mit und also das war auch unglaublich wertvoll. Also gerade diese Angebote, da würde ich jede Person, die da gerade in den Berufseinstieg das so gerade wagt, zu schauen, was gibt es für Angebote, wo kann ich dann halt irgendwas wahrnehmen, wo kann ich auch reinschnuppern. Also wir bieten zum Beispiel im Büro immer wieder Praktika an, dass Leute bei uns dann auch hospitieren dürfen oder sowas, dass sie dann halt so ein bisschen sehen können, weil wir so so ein bisschen weird sind.
Wir sind interessant kein, und spannend, meinst du?
Ja, genau. Wir sind unique. Also wirklich, wirklich einzigartig in Deutschland. Und tatsächlich, also es geht auch so darum zu schauen, entweder was kann ich dann machen zum Beispiel, wenn ich selbstständig werden möchte? Was kann ich machen mit Landschaftsarchitektur, Architektur, Geografie, Sozialwissenschaften in der heutigen Arbeitsmarkt, was dann halt nicht unbedingt Uni ist, ja, und auch nicht Immobilienmarkt und auch nicht Häuser bauen für Profit. Weil also es ist auch immer ein bisschen schwierig, wenn man so vielleicht ein bisschen links-grün gepolt ist, da irgendwas zu finden, was die Miete zahlt, die Mieten, die steigen, und aber auch noch mein Herz befriedigt.
Ja, guter Punkt. Aber jetzt hast du mich wirklich neugierig gemacht und ich denke auch viele Hörerinnen und Hörer auch. Kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen erklären? Du hast ja vorhin kurz gesagt, ja, ihr arbeitet mit Städten, mit Bund, mit Ländern. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen genauer erklären, was ihr genau macht? Und dann noch eine Zusatzfrage, was macht dir denn von deinen Aufgaben am meisten Spaß?
I love my job.
Das hört sich schon mal gut an.
Ne? Ja, ne? Also ich meine, ich komme gerne in der Arbeit. Ich bin die Chefin und die Mitarbeiterin. Von daher, also ich mache mir die Aufgaben selber. Das macht es dann besonders leicht, den Job zu lieben. Genau, also wir sind so eine kleine Beratungs- und Planungsfirma in Berlin. Wir sind darauf spezialisiert, zum Beispiel Städte zu beraten zum Thema Gender und Inklusion. Und also das ist vielleicht ein bisschen vage für die meisten. Also wir meinen damit, wie kommen dann Care-Arbeit Leistende, das sind so Mütter, Väter, Menschen, die dann halt ältere Angehörigen pflegen, von A nach B. Wie leicht ist es für sie? Wie viele Treppen müssen sie steigen? Wie viele Bordsteinkanten gibt es? Wie schnell sind die Ampelüberquerungen etc.? Wir helfen aber auch bei Beteiligungsmaßnahmen, um zu schauen, dass es nicht nur die üblichen Verdächtigen sind, die da zum Rathaus kommen. Hm. Genau, und wir schauen auch dem gebauten Umwelt auch noch an.
Hm, okay. Und am meisten Spaß macht dir alles, was du machst, oder gibt es irgendwas, was dir, wo du sagst, ja, das ist immer noch mal für mich ganz besonders?
Ich arbeite unfassbar gerne mit Menschen zusammen, aber so gerade diesen Abwechslung zwischen mit Menschen zusammenarbeiten und die ganzen Impulse und Bedarfe dann abzuholen und dann zu wechseln zur Papier und das dann niederzuschreiben, diese Übersetzungsarbeit zwischen die Bedarfe der Zivilgesellschaft und die Zwänge der, ja, also der Verwaltung. Das finde ich super spannend. Hm? Also ich spreche nicht nur Deutsch und Englisch und auch so ein bisschen Französisch, sondern auch, ich spreche auch, Bürokratiedeutsch.
Die schwerste Sprache.
Ja, auf jeden Fall. Und gleichzeitig, also ich finde es gerade, was ich gemerkt habe bei mir als US-Amerikanerin, ist, dass es, ich kann diesen schweren Themen mit einem bestimmten Humor und Charme angehen, was allen so ein bisschen das Leben erleichtert. Und ich finde auch, also ja, Vergabeverfahren ist ein großes Wort, aber am Ende heißt es nur, was muss ich machen, um ans Geld zu kommen? Von daher, und welchen Regeln muss ich dabei beachten? Das ist manchmal nicht so scary, wie es sich anhört. Und ich glaube auch, das alles als eine Fremdsprache gemacht zu haben, da habe ich, glaube ich, auch so ein deutlich dickeres Fell als die meisten.
Ja, das glaube ich schon. Ja, allein das Wort Vergabeverfahren, ich glaube, sowas Langes gibt es im Englischen gar nicht, oder?
A public procurement process. Okay, ja. Es hört sich genauso trocken und furchtbar an.
Ja, wahrscheinlich ist bürokratisch in jeder Sprache keine schöne Sprache. Du hattest ja vorhin schon noch kurz erwähnt, dass du jetzt auch eine Professur hast. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, in was genau? Und was ich auch noch mal total spannend fände, du hast gerade schon gesagt, ne, diese Übersetzungsarbeit und das einfach auch quasi das Zusammenspiel von Verwaltung, Zivilgesellschaft. Wie und an welcher Stelle kommt denn da dann die Wissenschaft oder auch dein wissenschaftlicher Background nochmal mit rein? Das fände ich nochmal total spannend zu hören.
Ja, danke. Also ich bin dann ab April Gastprofessorin für Sustainable Cities and Communities, also nachhaltige Städte und Gesellschaften. Und ich bekleide da die Theorie-Teil. Das ist eine Professur, welche in zwei Teilen dann aufgeteilt wird, Theorie und Praxis. Ich habe dann eine halbe Stelle und die ersten Lehrgang, der ersten Seminar geht um Stadtentwicklung aus der Perspektive von Menschen, die von Stadtentwicklung marginalisiert sind. Und da werden wir die räumliche Bedürfnisse von Wohnungslosen, Menschen, die Care-Arbeit leisten, Ältere und Jugendliche dann uns angucken. Und dann lasse ich die Studis mal was entwerfen, wo wir dann halt das entgegenkommen können. Also es ist gerade unser Hauptthema, ist dieses NutzerInnen-Perspektive im Raum, weil wir wissen eben, dass unsere Städte aus einer relativ homogene, sag ich mal, aktive, nicht behinderte, männliche, vollbeschäftigte Perspektive gebaut sind. Und so gerade diese Perspektive ist eigentlich eine Minderheit in unseren Städten. Von daher. Ja, und deine zweite Frage war?
Der Bezug oder der Zusammenhang auch von wissenschaftlichen Ansätzen deiner Arbeit dann auch bei und mit Urban Policy.
Also in unserer Arbeit geht es viel um statistische Erhebungen und statistische Analysen. Und vor allem, wenn wir über Minderheiten und Gender sprechen, da geht es viel um Daten, die nach unterschiedlichen demografischen Merkmale dann disaggregiert sind. Also, dass sie dann halt zugänglich sind mit unterschiedlichen Merkmalen. Das heißt, wir wissen nicht nur, wie viele Nutzenden gab es von der öffentlichen Nahverkehr, sondern wie viele von diesen Nutzenden waren Nutzerinnen und wie vielen waren Nutzern. Ne? Und das kann uns helfen, dann zu schauen, welche Gruppen unterschiedliche Erfahrungen oder Bedürfnisse haben, was die Dienstleistungen angehen. Aber so gerade dieses Wissenschaftliche, also ich merke auch, also ich habe eine starke quantitative Ausbildung gehabt in der Forstwissenschaft. Also da habe ich dann also quasi nur Statistik gemacht. Und dann in der Humangeografie hatte ich quasi nur qualitativ gearbeitet. Das war auch so ein ziemlicher Sprung. Wer das diesen Sprung mal gemacht hat, weiß ganz genau, wovon ich rede. Ich habe gedacht so, wie soll ich überhaupt jemals irgendwas beweisen, wenn ich dann keine Zahlen habe? Und in der Landschaftsarchitektur hatte ich dann das Entwerfen dann gelernt. Das heißt, also ich bin so ein bisschen so Rundum-Paket. Und so gerade dieses Rundum-Paket, das hilft mir, weil ich dann auch sagen kann, wir haben dies und diesen Statistik und wir haben diesen Aussagen von den Fokusgruppen, die wir durchgeführt haben. Und die führen dazu, und das ist ein wissenschaftliches Wort, halt zur Triangulierung. Das heißt also, ich habe zwei Datenpunkte und kann dann besser darauf zeigen, wie die richtige Antwort ist, wie ein Dreieck. Dann kann ich aber dementsprechend diesen Sachen nehmen und sagen, okay, und was heißt das dann für den Entwurf? Und das ist, glaube ich, also das so ein bisschen wie meine Nachname, ist so ein bisschen einmalig.
Ja, aber ich glaube, da verfolgt ihr einen sehr guten Ansatz. Also nur um das auch so ein bisschen mal aus unserem Nähkästchen zu plaudern, die Johanna Illner, die weiß das schon, auch wir jetzt bei 11.11, wir beschäftigen uns jetzt auch schon eine Weile verstärkt mit sozusagen datenbasierter Politikberatung. Und von daher muss sie jetzt schmunzeln. Also wir stehen auch immer wieder vor den Herausforderungen, ne? Wie kann man eben auch mit qualitativen, sind ja auch Daten am Endeffekt, wie kann man damit arbeiten? Und ich sehe aber auch so ein bisschen den Trend, weil wir reden ja auch viel mit Politik in Deutschland, dass die deutsche Politik für diesen Ansatz sehr offen ist, sozusagen verstärkt mit Daten auch zu, die man jetzt auch aus unkonventionellen Quellen hat, zu argumentieren. Und ja, so mit der aktuellen technischen Entwicklung passt es, glaube ich, auch ganz gut.
Ich glaube aber auch, also dass das, was unterschiedlich ist zu meinen früheren Stationen in der Wissenschaft, jetzt mit der Politik, ist, dass ich viel strategischer mit Daten umgehe. Das heißt also, ich erhebe nicht Daten nur an und für sich, sondern für einen Zweck. Und ich verpacke diesen Daten in eine Narrative, die den Zweck erfüllen möchte für die Politikrichtung, die ich so ansteuern möchte. Ja. Und das heißt also, wenn ich dann auch sowas sage wie in dem letzten Sicherheit und Kriminalität in Deutschland Bericht, haben 40% die Frauen angegeben, dass sie nachts nicht mehr vor die Tür gehen, vor Angst vor Kriminalität. Ist das eine schön erschreckende Statistik, mit dem ich was bewirken kann?
Genau.
Ja, und aber also die anderen Daten sind auch genauso interessant, aber ich finde vor allem mit sozial progressiven Themen wie Gendergleichheit, Chancengleichheit, Migrationshintergrund, Integration, alle diesen Themen, da helfen dann vor allem diesen Schreckstatistiken, weil dann hat man so erstmal kurz die Aufmerksamkeit und kann sagen, und das ist ein Problem, warum? Weil. Und ich werde dann das so eine Lösung dann anbieten von wegen, ja. Und es muss dann auch, ich sage immer meine Studis, wenn du weißt, was du sagen möchtest, dann kannst du es auch kurz fassen. Und ich glaube, das Wichtigste, eine der wichtigsten Skills, die ich habe, ist, die Sachen kurz und prägnant zu fassen. weil der Herr Bürgermeister, bewusst männlich gegendert, hat keine Zeit, 30 Seiten Masterarbeit darüber zu lesen, sondern er braucht es auf ein A4-Blatt, und zwar das Wichtigste. Und dann helfen solchen Statistiken. Also es geht um strategische Kommunikation.
Ja, also ich finde es total, also ne, vor allem auch inhaltlich natürlich auch aus meinem fachlichen Background auch super, super spannend, was ihr macht. Und das Interessante daran ist ja auch, dass es trotzdem, dass jetzt auch in dem Bereich eine Professur und im wissenschaftlichen Bereich passiert da schon länger auch was. Aber ich würde, also widersprich mir gerne, wenn du es anders siehst, Mary, aber ich würde behaupten, dass so das Thema feministische Stadtplanung, gendergerechte Stadtentwicklung und so weiter, es ist ja immer noch doch noch ein recht nischiges Thema und ist eher immer noch am sich entwickeln. So kann man es vielleicht ausdrücken. Wie siehst du denn da so die Situation jetzt gerade in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum? Also sind wir da im Vergleich vielleicht auch zu anderen Ländern oder anderen Regionen noch sehr am Anfang, oder ist es überall noch etwas in den Kinderschuhen, dieses Thema? Kannst du uns da noch eine kleine Einschätzung oder noch einen kleinen Einblick geben?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir dann so ein paar Koryphäen da haben, was die Städte angeht. Also vor allem Wien macht da extrem viel, und wir wissen auch, in Skandinavien ist da viel los. Vor allem die beste Beispielstadt ist Umeå in Schweden, ganz weit im Norden. Und ich würde dann aber sagen, also das ist gerade, das entwickelt sich noch in Deutschland, aber das entwickelt sich dann relativ schnell seit ein paar Jahren. Tatsächlich, letzte Woche haben wir die Leitlinien des Bundesministeriums für Bau, Wohnen und Stadtentwicklung, für gendergerechte Stadtentwicklung tatsächlich verabschiedet. Das war so vor ungefähr 4 Tagen. Von daher, also ich finde, das ist ein unglaublich wirksames Zeichen für die Entwicklung, die in Deutschland möglich ist. Und ich würde nicht sagen, dass, also wir sind so irgendwo in die Mitte von den Entwicklungen, was die EU angeht. Ich würde aber nicht sagen, dass wir Schlusslicht sind. Also definitiv nicht. Ja, es ist einfach, ja.
Okay. Und da habt ihr, nur kurze Zwischenfrage, da habt ihr dran mitgewirkt mit Urban Policy?
Genau, ich war Mitglied von dem Fachbeirat, die das Bundesministerium beraten hat zum Leitlinie. Und ich habe dann auch tatsächlich größere Textteile da dazu beigesteuert, kann man sagen.
Ja, sehr gut. Naja, das ist ja auch gut zu hören, als nur als Berufseinsteiger, wo das mal hingehen kann.
Ja, also das hätte ich wirklich alles mir nie vorstellen können. Also tatsächlich, in den letzten Jahren sind so Sachen passiert, wo ich dachte so, holla. Also ich habe im Bundestag gesprochen bei einem Arbeitskreis der SPD, tatsächlich. Und ja, also ich habe dann auch ganz viele Kommunen dann beraten. Ich habe in ganz vielen, so kleinere Steuerungskreise dann auch gesessen, so ein Mobilitätsbeirat oder sowas, oder mit einem Senator oder bei einer Behörde. Also vieles bei der Politik ist klein, klein. Ja, ja, kleine Brötchen backen und Klinken putzen. Was interessant ist, und das, was ich auch jeden Berufseinsteiger dann auch mit auf den Weg geben kann, Berufseinsteiger, Berufseinsteigerin, ist, dass für mich war es dann völlig klar als Selbstständige, dass wenn ich die ersten Projekt habe, dann kommt es ins Rollen. Mhm. Aber bis ich den ersten Projekt habe, ist es nur schwer. Ja, und sobald man dieses ersten Referenz hat, und jemand anders was bieten kann, Ja. Und nicht nur darum bittet, dann was bekommen zu können, dann kann es dann halt losgehen. Aber bis man dieses Angebot geschaffen hat, was man jemand anders bieten kann, ist es schwierig. Und deswegen, also würde ich dann immer sagen, also wenn Leute dann in diesen Art von Themen dann halt arbeiten möchten, es ist immer interessant, dann einfach so ein Studieprojekt zu machen oder so einen kleinen Verein, mit einem Verein zu wirken. Dann kann man dann auch andere Leute was zeigen. Hey, schau mal, ich habe das und das gemacht aus Leidenschaft, weil es mich interessiert. Oder ja. Ne, und dann hat man dann auch so etwas in der Hand.
Ja, also vielen Dank. Das wäre auch noch eine Frage von mir, uns gewesen, was du unseren Hörerinnen und Hörern so mit auf den Weg geben würdest für den Berufseinstieg. Ich habe noch eine letzte Frage, bevor ich an dich, Johanna, auch nochmal abgebe. Du hast ja jetzt auch schon mal ein bisschen geschildert, ne, dass du in verschiedenen Gremien, ja, jetzt ganz prominent, denke ich mal, ne, das Bundesministerium unterwegs warst. Wie würdest du jetzt so im Vergleich sagen, Deutschland, USA? Es heißt ja immer so, ne, in den USA muss ich eine Story verkaufen und die Deutschen sind ja eigentlich eher so, die kriege ich mit der Statistik, die ich selber gefälscht habe, sozusagen, ganz spitz formuliert. das sind Stereotype, also kann man das so sagen, jetzt so aus deiner bisherigen Erfahrung, weil du hast halt sozusagen in beiden Welten operiert, oder hat sich da auch was gewandelt? Also brauchen die Deutschen mittlerweile auch eine Story und nicht nur die Hard Facts?
Also ich glaube, das, was sich für mich bewahrt hat, ist, dass Statistiken verkaufen sich nicht von alleine. Wir müssen die Statistiken auch eine Deutung verleihen. Und es ist auch nicht genug, nur gute Arbeit zu machen, sondern man muss auch so darüber erzählen, was man alles macht. Und so gerade diesen zwei Sachen, die gehen schnell verloren. Weil vor allem, wenn man aus der Wissenschaft kommt, denkt man, ach, meine Ergebnisse sprechen für sich. Aber das ist nicht so. Das ist nicht so. Und wenn ich dann halt schaue aus dem Geschäftsführerin-Perspektive, wir investieren unfassbar viel in unseren Öffentlichkeitsarbeit. Weil ich sage immer, tu Gutes und rede darüber. Und dass die Leute uns finden und sehen, was wir gemacht haben und sehen aber auch, was es dann schon gibt. Ja, also vor allem in die Gendergerechtigkeit, also ich fand es unfassbar schwer, eine adäquate Anzahl an deutsche Fallbeispiele zu finden, weil die entweder nicht als Gendergerechtigkeit verkauft werden, weil um Gottes Willen, don't say gender, oder die sind dann einfach irgendwann entstanden und dann gab es eine Politikwechsel und dann wurden sie von der Webseite runtergenommen. Ja, und so gerade das Thema Wissensweitergabe, also ich bin die Königin bei mir in Urban Policy und ich sage, was auf der Webseite kommt und bei uns kommt alles auf die Webseite, was die Leute bei uns finden sollten und das heißt alles von Superblocks und Gender bis Gender Pay Gap und öffentlichen Nahverkehr bis hin zur Care-Arbeit und Zugänglichkeit, also all diesen Themen, die Leute sollen das finden können, weil also das ist so gerade das Wichtige. Und deswegen, also ich würde sagen, Fabian, tatsächlich, dass so gerade dieser Völkerfreundschaft-Ansatz, die gelingt am besten. Also nicht zu viel Blabla. Mhm. Ich bin lang genug in Deutschland, dass ich weiß, nicht zu viel Blabla. Aber so ein bisschen Blabla brauchen wir schon.
Ich fand es gerade nochmal total spannend zum Abschluss. Mary, du hast es gerade eigentlich nochmal richtig, richtig toll auch nochmal gezeigt, wie eigentlich auch euer Erfolg funktioniert hat. Ne? Ihr seid eigentlich fast, ne, so zumindest im deutschsprachigen Raum, seid ihr eigentlich die Einzigen, die zu dem Thema arbeiten. Du verknüpfst es mit einer wissenschaftlichen Perspektive. Ihr macht viel Öffentlichkeitsarbeit auch zu eurem Nischenthema, also im Sinn von Nische, weil es sich noch am Entwickeln ist und weil ihr aber auch da eben dann auch die einzigen Expertinnen dafür seid. Also finde ich, ist ein sehr, sehr tolles Beispiel, wie so eine Spezialisierung und dann eben auch eine Selbstständigkeit, ein Unternehmen auch entstehen kann. Also fand ich sehr, sehr eindrücklich, wie du das jetzt auch im Gespräch geschildert hast. Und ich habe nochmal nachgeguckt, du hattest Urban Policy vor 2 Jahren gegründet und ist ja dann eigentlich auch noch ein recht junges Unternehmen. Vielleicht kannst du uns zum Abschluss noch mal einen kleinen Ausblick geben, was bei euch noch so ansteht, was vielleicht dann auch so die Pläne für die nächsten Jahre sind. Da sind wir natürlich super neugierig.
Vielleicht, also einmal so eine kleine, also nicht ganz eine Korrektur, aber so eine kleine so ausholen, also selbstständig, Vollzeit selbstständig habe ich mich gemacht 2006. Aber ich war dann längere Zeit, also ich hatte eine halbe Stelle und habe dann halt Selbstständigkeit mal ausprobiert nebenbei, also so ein bisschen risikoarm zu schauen, ist das was für mich? Also das würde ich auch jeder und jeder empfehlen, also wer dann halt so darüber nachdenkt, so mal zu gucken, also da zu testen, bevor es dann existenziell wird, zu schauen, ist das dann was für mich? Komme ich dann gut zurecht, mich selber zu managen, die ganzen Gelder zu managen, schaffe ich genug Aufträge an, etc.? Und da war ich ganz lange Zeit alleine, ne? Und als ich dann versucht habe, diese Projekte aufzubauen, tatsächlich habe ich als Fachübersetzerin gearbeitet in der Architektur, Stadtplanung und Städtebau von Deutsch ins Englische für einen Verlag als Selbstständige. Mhm. Als ich dann halt nebenbei, und das war so ein bisschen so mein Brotjob der Selbstständigkeit, neben diesem Projektaufbau, die ich dann halt so, der nicht so lukrativ war, weil ich keine Referenzen hatte. Also als ich dieses Referenzprojekt dann halt angeschafft habe, ja, also da habe ich meine Miete bezahlt, indem ich dann übersetzt habe. Und all das ging langsam, langsam, langsam und wurde immer mehr. Na, also es braucht dann halt 3 bis 5 Jahren, bis man wirklich so angekommen ist. Und tatsächlich vor 2 Jahren habe ich meine erste Angestellten dann angestellt. Also das heißt, das war immer ein bisschen so gucken, also ausprobieren, und dann hatte ich erstmal so ein paar Minijobberinnen und schauen, wie ist das dann halt Chefin zu sein, was ist Lohnsteuer, wie funktioniert das alles, ne? Also so ein bisschen ausprobieren und ja, und dann ging das auf einmal recht schnell. Also von Mai letzten Jahres die erste Angestellte zur jetzt 5. Also war dann echt ein Riesensprung. Und tatsächlich, also wir haben richtig viel vor. Wir haben jetzt letzte Woche tatsächlich unsere Fortbildungsreihe gelauncht. Also wir machen als Geschäft so ein, wir legen auf Diversifizierung. Also wir machen nicht nur Gendergerechtigkeit, sondern auch Inklusion, auch Beteiligung. Das sind Themen, die miteinander verzahnt sind, die aber authentisch wirken für mich, für uns. Die können wir dann auch gut vertreten mit unserer Haltung. Und wir setzen genauso im Geschäft um Diversifizierung. Also wir bieten jetzt Fortbildungen an. Auf unserer Webseite findet man Workshops zur Gleichstellung, zur gendergerechten Stadtentwicklung, auch für Architektinnen und Architektinnen. Wir machen dann Projektarbeit, natürlich weiterhin dann für Kommunen und auch für die EU. Und aber auch, wir schauen, dass wir dann vielleicht jetzt demnächst mal mit den Architektenkammern in Deutschland zusammenarbeiten und auch dort Fortbildungen anbieten, sodass wir auch diesen Themen wie Beteiligung, wie interkulturelle Kompetenz, wie Gendergerechtigkeit auch bei den Nachwuchs dann auch platzieren können. Und das ist gerade wichtig, weil, also ich meine, ich kann lange darüber erzählen, wie wichtig es ist, Nachwuchs zu haben, aber wenn ich dann keine Praktikumsplätze anbiete, wenn ich niemanden bei mir hospitieren lasse, wenn ich keine Fortbildung anbiete, dann habe ich eigentlich nichts gemacht dafür. Und ich bin so ein großer Fan davon, put your money where your mouth is. Ja, mach das, was wovon du redest. Und genau, also ich finde auch, ich vertrete das vollkommen, also sowohl so dieses Chancengleichheitsmodell, das ist auch ein unabdingbarer Teil von alles, was ich mache, als auch dann richtig darüber zu reden, dass wir dann auch die Nachwuchs fördern müssen. Und ja, wenn es gut läuft und ja, dann haben wir auch mal was davon, so auch einen neuen Standbein.
Ja. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, liebe Mary. Wir sind, wenn ich auf die Uhr schaue, leider schon wieder am Ende der Folge angekommen. Aber ja, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für die tollen Einblicke. Und ja, jetzt werden wahrscheinlich ganz viele Praktikumsbewerbungen bei euch reinflattern. Ich sage deswegen auch noch mal eure Webseite, ne? urban-policy.com. Ganz einfach. Und wer sich da informieren möchte, und ihr seid, nehme ich an, auch auf LinkedIn und sämtlichen Social-Media-Plattformen unterwegs?
Auf jeden Fall. Also wir sind erstmal auf LinkedIn unterwegs und wir veröffentlichen dann immer wieder auf unsere Webseite auch zu neue Stellen. Genau. Also erstmal möchte ich so ein bisschen die Wachstum kurz mal eindämmen, aber dann genau, also ab dem Herbst haben wir dann wieder einen neuen Praktikumsplatz frei und wir freuen uns auf jede Interesse an unseren Arbeit. Also wir nehmen immer alles auf, wir antworten allen E-Mails, das ist unseren Anspruch. Und ja, also wenn ihr Interesse an unseren Arbeit habt, dann verlinkt euch gerne und dann bleiben wir in Kontakt und dann vielleicht wird da mal was.
Ja, dann bleibt mir nur noch Danke zu sagen, auch an euch da draußen, ihr Lieben, fürs Zuhören. Und ja, wo ihr uns und unseren Podcast findet, ist, denke ich, auch mittlerweile klar. Auch wir sind mit Hauptsache was mit Politik, HWMP, auf LinkedIn zu finden, auf meiner Webseite fabianhaun.de. Und ja, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.